Lass uns die Verse 5 und 6 von Kolosser Kapitel 4 jetzt lesen. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Zwei kurze Verse, aber wichtige abschließende Verse, die uns auch sehr viel mitteilen. Wir haben in Kolosserbrief himmlische Höhen erreicht über Jesus Christus. Was für eine Herrlichkeit der Herr Jesus uns eigentlich zeigt durch sein Werk und durch sein Leben, durch seine Gnade. Vielen, vielen Dank. Diese Höhen sind Dinge, die für uns höchstpersönlich werden sollen. Das ist, was Paulus eigentlich meint, dass wir in Christus gewurzelt und aufgebaut werden sollen, wie Kapitel 2, Vers 7. Diese Wahrheit über Jesus ist unser Fundament, aber es darf nicht so bleiben. Es soll in unserem Leben dann eigentlich Auswirkungen haben. Das haben wir jetzt gesehen, wenn es um die Ehen geht oder um Kindererziehung geht, Väter und Kinder, Mütter und Kinder. Wenn es um unseren Arbeitsplatz geht, wenn wir Menschen dienen, wenn wir Arbeitnehmer oder Arbeitgeber sind, dann ist Christus im Mittelpunkt dieser Tätigkeit. Wenn es um unser Alltagsleben geht, dass wir ein Gebetsleben pflegen, so wie atmen, dass Gebet nicht etwas ist, das wir ständig darauf vergessen, ich sollte beten, sondern jeder Schritt im Leben ist mit Gebet sozusagen verbunden. Man denkt ständig daran, ich möchte mit Christus diesen Tag eben angehen. Und man betet ständig und man betet auch für die Geschwister. Man hat ein Herz, das die Fülle Christi dann tatsächlich im Alltagsleben anwendet. Und heute, die Stelle, diese zwei Verse, sprechen über unsere Zeit und auch Menschen außerhalb der Gemeinde. Wenn wir die Fülle Christi in unserem Herzen genießen, dann betrachten wir auch Zeit anders und sehen auch jede Minute, die wir haben, als eine sehr wichtige Möglichkeit, Jesus zu dienen. Zeit ist etwas Spannendes. Also die älter sind, können auch wirklich bestätigen, wie schnell Zeit vorbeigeht, je älter man wird. Wenn man jung ist, denkt man, also ein Jahr ist wirklich eine Ewigkeit. Von einem Geburtstag zum nächsten glaubt man, ich werde nie älter werden. Und wenn man dann älter wird, so wie viele von uns, dann denkt man, nein, gibt's nicht, bin ich schon wieder ein Jahr älter geworden. Das kann nicht sein. Was ist passiert? Wo ist dieses Jahr eigentlich gegangen? Sowas erwähnen wir und reden wir oft darüber. Ich habe diese Woche auch am Freitag mit meiner lieben Tochter gesprochen und sie war ein bisschen niedergeschlagen und sie war ein bisschen traurig. Und ich kann das gut verstehen. Sie hat gesagt, die Woche war so schön. Wir haben so viel Spaß, so viel Freude gehabt mit dieser Gruppe. Und jetzt ist es schon vorbei. Jetzt ist es schon vorüber. Und die fahren jetzt weg. Und es ist ein bisschen traurig, oder? Sie können nicht ständig hier bleiben. Aber ich habe Kirsten auch damals versucht zu ermutigen. Interessanterweise, das Leben ist oft so. Also wir haben heuer das Vorrecht. Wir sind sehr in einer positiven Art und Weise stolz auf unseren dritten Sohn. Aber der geht jetzt auch zur Uni. Und jetzt ist auch ein Lebensabschnitt sozusagen auf einmal ganz anders, oder wir haben ein Lebensabschnittsende erreicht, dass einer unserer Söhne das Haus verlässt und die Uni besucht in einem fernen, weit entfernten, exotischen Land. Mit Marshmallow Fluff. Also, die diese Woche da waren, wissen, was ich meine. wenn man auf diese Dinge fokussiert ist, okay, jetzt ist es vorbei. Und dann wird man eigentlich traurig. Aber wenn man merkt, was Gott getan hat, was haben wir gerade erlebt, was waren unsere Vorrechte, diese letzte Woche mit der Gruppe aus Amerika. Wow, das war so schön miteinander. Wir haben auch neue Beziehungen vertiefen können mit manche Kinder und sogar mit Eltern am Ende. Wir durften von Jesus wunderbar erzählen auf Englisch und die haben wirklich sehr, sehr viel verstanden. Und dann auch auf Deutsch konnten wir einiges erklären. Und du merkst, okay, das Leben ist immer wieder solche Abschnitte, oder? So, wenn ich die Fülle Jesu habe in meinem Herzen, wie gehe ich damit um? Und ich glaube, die Antwort finden wir in dieser Stelle. Wir sehen hier in dieser Stelle, dass ein Mensch, der tatsächlich erkennt, dass die Fülle des Lebens in Christus Jesus zu finden ist und sonst nirgendwo anders, der sieht sein Leben nicht als etwas, das ihm selbst gehört. Ich lebe, damit es mir gut geht, sondern ich kaufe die Zeit aus und lebe und führe eine weise Lebenswandel, damit ich in dieser Welt eine Wirkung haben kann für meinen Herrn. Es dreht sich nicht um mich. Es dreht sich um Jesus. Er ist die Fülle des Lebens. Alles, was für ihn getan wird, hat Wert. Ohne Christus habe ich nichts. Alles, was nur für mich gemacht wird, wird eines Tages vergehen. Alles, was zur Ehre des Herrn getan wird, hat ewige Bedeutung. Wie wir gesehen haben in 3,17, wo Paulus sagt, was auch immer ihr tut in Wort oder Werk, was auch immer in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Wo finden wir in diese Verse, die wir heute vor uns haben, Wort und Werk? Wir finden Wort eben ganz klar in Vers 6, euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt. Wo finden wir Werk? Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind und kauft die Zeit aus. Alles, was wir tun, im Wort oder im Werk, alles im Namen des Herrn. Der Christ, der die Fülle des Herrn hat, wird auch ein mächtiger Evangelist oder Menschenführer sein. Er wird diese Gelegenheiten suchen. Praktische Lebensberatung. Die Fülle Christi unterscheidet uns von der Welt. Es ist eine gesunde Sache, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, unser Leben beobachten und merken, die sind anders geworden. Die sind nicht mehr so, wie sie früher waren. Viele Dinge sind noch gleich. Persönlichkeit kann man nicht ändern. Gott hat nicht vorgesehen, dass wir alle Roboter werden und einfach null Persönlichkeitsunterschiede haben. Aber überlegt euch, welche Christusähnliche Eigenschaften sollen in alle Christen vorhanden sein? Galater 5, Frucht des Geistes. Und du merkst, das ist auch nicht eine Persönlichkeitsfrage, das ist eine Frage, ob man jetzt fleischlich lebt, die Werke des Fleisches im Leben herrschen, oder ob die Frucht des Geistes, der Geist selbst, herrscht. Und genau das ist, was Kolosser uns auch sagt. Das Wort Christi soll reichlich in uns wohnen. Unser Leben darf von ihm geprägt und beherrscht sein. Und das ist wunderbar und positiv. Es unterscheidet uns von dieser Welt. So, wir wollen als erstes überlegen, warum das für uns notwendig ist. Was ist unser Sündenfaktor? Wozu brauchen wir überhaupt diese Wahrheit? Wie du lebst in der Welt und was du sagst, vermittelt, wer du bist und wer dein Gott ist. Wir denken oft, nein, ich muss das nur glauben und in meinem Kopf verstehen und das ist genug. Aber das ist falsch. Unsere Lebensweise spricht sehr, sehr laut. Es spricht extrem laut. Ich glaube, das ist auch nichts Neues für uns als Gemeinde. Oder wie oft wir sagen und betonen, Errettung ist durch Glauben alleine, nicht durch Werken. Punkt. Aber wer durch Glauben an Jesus neugeboren wurde, die zwangsläufige Auswirkung davon ist ein neues Leben. Nicht, man führt weiter das alte Leben, sondern man fängt an, mit Christus das neue Leben anzugehen, Heiligung zu erleben, umgestaltet zu werden, alles zur Ehre des Herrn. So, zwei Fragen für uns heute. Ist dein Leben ein Beispiel der Fülle Jesu? Eine Frage, die wir schon öfters gestellt haben. Aber dann stellen wir es mal so. Dursten andere für den Herrn, weil du ein salziges Beispiel der Fülle des Herrn bist? Weißt du, ich mag Salz. für meine Eier, mir wurde gesagt, ich esse zu viel Salz und ich versuche da ein bisschen braver zu sein. Ich möchte nicht ungesund sein unbedingt, aber ich irgendwie Eierspeis ohne Salz, ich weiß nicht. Für mich ist das schwierig. Aber wenn ich zu viel Salz kriege, das ist auch nicht gut, dann hat man Durst. Wenn du und ich keine Salzwirkung haben in unserer Welt, Menschen schauen uns an und was denken sie? Ich brauche nichts. Ich habe wirklich alles. Der ist jetzt halt, hat andere, der hat für sich was genommen und geht seinen Weg, ich gehe meinen Weg, alles, jeder geht seinen eigenen Weg. Wenn wir aber geisterfüllt, Christus ehrend, ein verändertes Leben führen, durch die Kraft des Herrn, durch das Wort, dann sind wir gesalzen, dann sind wir gewürzt in einer Art und Weise, die anderen Menschen auch eine gewisse Durst, in diesen Menschen Durst erwecken. Dass sie merken, der hat irgendwas, das ich nicht habe. Oder sie hat etwas, das ich nicht habe. Und das ist eigentlich etwas wirklich Wunderschönes. Es war spannend, bei unserem Abschlussprogramm für die Englischwoche haben Eltern gesagt, es ist so schön, dass ihr das so macht. Und dann haben sie die Frage gestellt, die 30 Euro, die ihr für diese Woche verlangt haben, hat das tatsächlich eure Kosten abgedeckt? Und natürlich die Antwort darauf ist, absolut nicht, nicht mal annähernd. Und ich durfte diese liebe Mutter sagen, das Tolle ist, für uns als Gemeinde, darum dreht sich das Ganze überhaupt nicht, die Kosten abzudecken. Es dreht sich darum, dass wir die Liebe Jesu zeigen können, dass wir in unserer Community, wo wir wohnen, dass wir die Liebe Jesu zeigen und anderen helfen und dienen. Und wir als Gemeinde spenden freiwillig, es gibt keinen Zwang hier, aber die Gemeinde unterstützt solche Aktionen mit Freude, weil wir eine Freude geben wollen. Und sie schaute mich an und sie sagte, boah, das ist so schön zu hören. Das ist ja so schön. Und das war eine Mutter. Liebe Geschwister, wenn wir selbstlos, lieblos handeln und investieren und geben, das hat eine Wirkung. Es wird gesehen. Es wird bemerkt. Wir können niemanden dazu zwingen, selbst dann über Jesus nachzudenken. Aber wir können so vorleben, wie wunderschön Jesus ist, wie unbedeutend eigentlich sogar Gewinn ist, materiell gesehen, oder Geldgewinn und so weiter. Dass Menschen merken, ach, es dreht sich hier um was ganz anderes. Was ist das? Die Antwort ist, es dreht sich um Jesus. Dein Leben ist die einzige Bibel. Ihr habt es sicherlich schon mal gehört. Dein Leben ist die einzige Bibel, die manche Menschen jemals lesen werden. Du sagst, was meinst du damit? Ich meine, du und ich haben eine Bibel, wir schlagen es auf und wir lesen drin, weil das uns wichtig ist, weil wir Jesus kennen. Wisst ihr, wie viele Menschen wir begegnen, Tag ein und Tag aus, die vielleicht überhaupt keine Bibel zu Hause haben? Und selbst wenn sie eine Bibel hätten, wollen sie nicht mal darin lesen. Und dann kommen sie mit dir in Kontakt. Was sehen sie in deinem Leben, dass du aus der Wahrheit Gottes eigentlich tust? Wo das Wort dein Leben verändert hat und sozusagen sie lesen dein Leben ab und dadurch lesen sie gewissermaßen auch, was in der Bibel steht. Wer Jesus ist. Wie wichtig er ist. Und natürlich, das Ziel ist nicht, okay, das reicht schon, ich habe das Leben von XY Christ gelesen, ich brauche die Bibel nicht. Nein, es soll Menschen ein Interesse wecken. Sie sollen erkennen, ich brauche mehr, ich will die Bibel lesen. Aber viele lesen die Bibel gar nicht und sie haben auch mit dir und mit mir Kontakt. Und das ist, was man mit dieser Aussage versucht zu erreichen. Erkenne, du hast eine Wirkung. Du bist ein Botschafter Jesu in dieser Welt. Die Fülle des Herrn hat einen evangelistischen Zweck. Es ist nicht nur für dich, dass du die Fülle des Lebens für dich alleine genießen darfst in der Gemeinde mit anderen Geschwistern. Ja, wir genießen das und es ist herrlich schön. Aber es soll in dieser Welt eine echte Wirkung haben. Eine Wirkung, wo Menschen mit Jesus erreicht werden. Kolosser 3,17. Was immer ihr tut, in Wort oder Werk, tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. So erstens, ein weiser Wandel macht auf den Herrn aufmerksam. Das ist ganz klar und deutlich. Aufmerksam, aber wie? Erstens, dein Wandel definiert dein tägliches Leben. Wie du wandelst, ist, wie du täglich lebst. Du könntest das sagen, mein Lebenswandel. Es ist ein Wort, das bedeutet einfach eine Lebensweise. Es ist ein bildhaftes Wort, das sich mit unserem täglichen Leben umfasst. Kurz gesagt, lebe jeden Tag in einer Art und Weise, die weise ist. Okay? Ein weiser Wandel, nicht ein törichter Wandel, nicht ein dummer Wandel, kann man das so sagen, nicht ein verschwenderischer Wandel, sondern ein weiser Wandel. Vielleicht stellst du die Frage, okay, es soll weise sein, aber wie soll ich weise wandeln? Es ist wichtig, dass ich täglich nicht meinen eigenen Weg gehen, den Weg eines eines Narren oder Tor, sondern jemanden, der weise ist. Was ist Weisheit? Ein paar ganz einfache Bibelstellen und Facetten. Sprüche 9, Vers 10 kennen wir, glaube ich. Da steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. So, Kolosserbrief, die ganze Zeit, was lernen wir in Kolosserbrief? Wer ist Jesus? Was hat er getan, das für uns Bedeutung hat? Und wie wende ich das in meinem Leben an? Das ist an sich Weisheit, diese Dinge zu verstehen und dann in deinem Leben auch wirklich anzuwenden, danach zu handeln. Nicht nur im Kopf, sondern im Herz und dann auch im Willen, in deinem Willen anzuwenden. Das ist die Furcht des Herrn. Nicht eine Angst vor Gott haben, dass er nicht gnädig wäre, sondern eine Erkenntnis, wer er ist und danach zu handeln. Gott gibt's, Gott sieht mich und es ist ihm nicht wurscht, was ich tue. Du merkst, dass wie so sehr unsere Welt gegen diese Konzept der Autorität und gegen diese Konzept des Gottesfurcht kämpft. Weil sogar in der Kindererziehung immer wieder wird fast so vermittelt, dass Eltern sollen einfach keine Meinung darüber haben, was ihre Kinder tun. Die Kinder sollen selbst alles entscheiden. Die sind voll frei. Genau das Gegenteil sagt uns Sprüche. Das eigentlich ist ein Kind braucht Leitung und Führung und Hilfe, damit es nicht törichte Sachen tut. Damit es angeleitet wird. Wir wollen nicht frei sein. Wir wollen nicht unseren eigenen Weg gehen. Das ist nicht Freiheit. Das ist selbst weiter versklavt zu sein in der Sünde. Wir wollen den Weg Gottes gehen. Das ist der beste Weg. Das ist der Weg des Lebens. Und Kindererziehung ist eigentlich so, dass Eltern ihr Kind lehren und zeigen, wie sie dann von den Eltern in einer gesunden Art und Weise abhängig sind und Vertrauen auch können. Mama und Papa wollen das Beste für mich. Sie leiten mich durch diese Entwicklungsjahre durch. Und dann, wenn das Kind alt genug ist, um das Haus zu verlassen, diese Abhängigkeit wird dann von Mama und Papa, und in der Zeit ist natürlich auch das Ziel, dass zunehmend mehr und mehr eine Abhängigkeit vom Herrn entsteht, dass sie dann am Ende nicht als autonome, selbstständig, alleine, freier, ich gehe meinen Weg, Menschen in die Welt hineingehen, sondern als gläubige Menschen, die Jesus kennen, die sich auf ihn stützen, ihn vertrauen und von Christus jetzt abhängig sind. Und sie gehen jetzt als Erwachsene in der Welt hinein mit der vollen Verständnis, ich bin von Christus abhängig. Ich kann nichts alleine machen. Ich will nicht meinen Weg gehen. Ich will seinen Weg gehen. Herr, führe du mich. Das ist Weisheit in der Kindererziehung. Das ist Weisheit in so vielen Facetten. Wenn ich weise bin, dann habe ich die Furcht des Herrn. Ich erkenne, ich habe eine Autorität. Der hat eine Meinung über, was ich tue. Und ich möchte ihm gefallen. Das ist mein höchstes Ziel. Was noch? Jakobus 1, Vers 5 sagt, nicht nur Gottesfurcht, sondern auch Gebet gehört dazu. Da steht, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, und das passiert immer wieder, Herr, mache ich jetzt hier wirklich die richtige, treffe ich die richtige Entscheidung? Gehe ich den richtigen Weg? Zeig mir hier, was soll man tun? So erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. So wenn du weise bist, ein weiser Wandel führst, wirst du eins zu eins das tun, was Verse 2 bis 4 uns gesagt haben. Du wirst ein Gebetsleben pflegen, das so ist wie atmen. Du machst und tust nichts einfach ganz alleine, sondern du beziehst Gott in alles in deinem Leben ein. Du gehst den Weg mit dem Herrn. Du erkennst, ich brauche seine Hilfe. So Gottesfurcht, Gebet. Kolosser 3, Vers 16 haben wir schon gehabt. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Wo kriegen wir Weisheit? Aus dem Wort. Wenn es im Wort schwarz auf weiß klar eindeutig dort steht, da gibt es keine Diskussionen. Das ist stabilisierend für uns. Das Wort Gottes ist für jeder Christ das letzte und das endgültige Antwort auf alle unsere Fragen. Vor allem, wenn das Wort ganz klar und direkt eine Sache anspricht. Da gibt es keine Diskussionen. Der Herr macht das ganz klar. Ein Beispiel, das wir immer wieder verwenden, aber das liegt auf der Hand, oder? Lügen, es gibt niemals eine Situation, wo wir sagen, ja, Lüge ehrt den Herrn. Ich werde jetzt betrügen, manipulieren und lügen und das passt schon. Der Herr wird das schon annehmen. Er sieht das und er sagt, ja, das ist gut. Nein, das tut er nicht. Er verurteilt das. Vertraue dem Herrn, schweige oder sag die Wahrheit. Und vertraue, dass der Herr da wirken wird. Du siehst, Bibelstudium, das Wort Gottes, kann so viele Fragen, die wir haben, was Weisheit angeht, sofort beantworten, wenn wir das Wort verstehen und wirklich im gesamten Umfang zunehmend mehr und mehr anwenden in unserem Leben. Und das ist dann das Nächste. Hört auf Lehre. Kolosser 1, Vers 28 haben wir schon gelesen, vorher im Kolosserbrief. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen, jeden Menschen lehren. Wie lernen Sie jeden Menschen? In aller Weisheit. In aller Weisheit. Um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Die Aufgabe des Lehrers ist die Aufgabe, Menschen bibeltreu zu erziehen und weiterzubringen im Herrn. Warum? Weil wir einander brauchen. Weil jüngere Christen dürfen von älteren Christen lernen. Und wir alle dann eines Tages vor Jesus stehen werden. Und darum dreht sich das Ganze eigentlich. Es dreht sich nicht darum, was irgendeine persönliche Meinung ist, sondern wenn wir eines Tages vor Jesus stehen, wird unser Leben ihm zur Ehre sein. Errettet sind wir durch seine Gnade. Aber wird unser Leben als wertvoller Gold, Silber und Edelstein Früchte hervorbringen oder wird alles verbrennen? Weil wir unseren eigenen Weg gegangen sind. Und wie Judas sagt, es ist so wie jemand, der aus dem Feuer rausgerissen wurde und nichts bleibt übrig zur Ehre des Herrn. Weil wir uns selbst auf erste Stelle gestellt haben und nicht weise gewandelt haben. Nicht nach Gottesfurcht gewandelt haben. Nicht mit dem Herrn gewandelt haben. Der Herr ist treu in allem, was er tut. Und wir können uns auf ihn zu 100%ig verlassen. Und wenn wir das auch tun, dann werden wir unsere Zeit auskaufen, völlig nützen, so gut wie möglich. Und wie ihr wisst, das ist nicht so leicht. Aber ich möchte eine Frage stellen. Was würdest du tun, wenn du von irgendeinem extrem reichen Menschen konfrontiert würdest oder ihn halt kennenlernen würdest und dieser Mann sagt, weißt du was, ich möchte mit dir was Besonderes tun. Und zwar, ich schenke dir jeden Tag 1440 Euro. Jeden Tag. Es gibt nur eine Bedingung. Nur eine Bedingung. Du musst jeden Tag 1440 Euro ausgeben. Du musst bis am Ende des Tages alle 1440 Euro verwendet haben, weil am Ende des Tages verfallen, alles was übrig ist, wird weggenommen. Am nächsten Tag geht es von vorne wieder los. Hast du wieder 1440 Euro. Du musst jeden Tag alle 1440 Euro nützen. Was würdest du tun mit deinem Geld? Ich glaube, was du damit tust, wird zeigen, was in deinem Herzen ist, oder? Was? Ich kaufe mir Schokolade. Jeden Tag. 1440 Euro wert. Milka, dann auch, was weiß ich, die Edelschokolade aus der Schweiz, Lindt-Schokolade, dann kriege ich auch Manna und dann sagt Schokolade mag ich nicht, aber ich 1440 Euro, da könnte ich mir ein richtig schön gutes Haus Rate dann leisten und kaufe mir ein Haus oder ein Auto oder keine Ahnung. Was würdest du mit dem Geld tun? Aber wie oft denken wir daran? Wie viele Minuten haben wir im Tag? Wie hast du das gewusst, Michi? 1440 Minuten. 1044 Minuten. Ja. Überlegst dir, aber wir betrachten unsere Zeit, als ob das was wäre, das wir leicht und gerne verschwenden können. Und denk, ja, weißt du was, ist egal. Sei nicht so streng. Du, es dreht sich gar nicht um streng sein. Es dreht sich nicht um gesetzlich sein, schon gar nicht. Die Frage ist, wenn du die Fülle Jesu hast und ein Botschafter Jesu bist und du erkennst, dass du ein kurzes Leben bekommen hast, wirklich kurz. Sprüche sagt, das ist so wie ein Dunst. Das ist, überlegst dir, wenn du in der Küche stehst und es gibt da Wasser, das kocht und dieser Dunst geht dann von dort ab. Und wie lang siehst du das? Es ist vorbei. So ist unser Leben. Wie nützen wir unsere Zeit? Du sagst, oh, ich habe schon so viel Zeit vergeudet, es bringt nichts, jetzt anzufangen. Was? Denk an Mose. Wie alt war er, als er angefangen hat, tatsächlich wirklich nützlich zu werden? Der war 80. Also der lebte bis 120. Nur ein Drittel seines Lebens, kann man sagen, hat er wirklich voll und ganz dem Herrn gegeben. Und was hat er damit getan durch Gottes Gnade? Wow, viel. Vielleicht schaust du dein Leben und sagst, ich bin schon so alt. Ist ein Drittel deines Lebens noch vor dir? Vielleicht, vielleicht nicht. Wenn schon, dann sagst du, bist du in der gleichen Situation wie Mose. Fang an. Mach dich an die Arbeit. Folge Jesus nach. Kauf die Zeit aus. Du hast so viel Zeit an jedem Tag. Hab als Gebetsziel, Herr, hilf mir, meine Zeit für dir zur Ehre zu nutzen. Und es ist eigentlich für uns alle. Ich inklusive sehe so viel Zeit, das vergeudet wurde. Und ich denke mir, ah Herr, hilf mir, das nicht so zu machen in der Zukunft. Möge der Herr uns helfen, ein weiser Wandel zu haben, auch was unsere Zeit angeht. Warum? Weil unser Wandel wird von der Welt beobachtet. Das ist einfach die Wahrheit. Es ist einfach so. Die Welt sieht, wie ein Christ lebt. Ihr kennt die Stelle, wo Petrus schläft statt beten im Garten Gethsemane. Dann steht er auf und Jesus wird verhaftet und Petrus nimmt sein Schwert, schlägt den Ohr von Malchus ab, der Diener des Priesters, Hohenpriesters. Und was tut Jesus? Der Herr Jesus nimmt den Ohr auf und gibt es wieder drauf. Stell dir vor, du hast ja kein Problem, wieder draufpicken, alles in Ordnung. Und selbst da, also die haben ihn trotzdem verhaftet. Ich meine, das alleine wäre genug gewesen, oder? Sagen, was machen wir hier, Leute? Wen verhaften wir jetzt gerade? Aber der Punkt ist, Jesus hat den Fehler von Petrus korrigiert. Weil Petrus nicht geistlich gehandelt hat, nicht geistlich zugehört hat, sondern seinen eigenen Weg gegangen ist. Und Petrus hat sogar diesen Ohr abgeschlagen. Und Jesus musste dann das wieder gut machen. Wie oft tut er das für uns? Aber hier, ich möchte Folgendes sagen. Glaubst du, wäre Petrus der Richtige gewesen, um später zu Malchus hinzugehen und sagen, du, darf ich mit dir über Jesus reden? Der Malchus, glaube ich, würde sagen, hast du ein Schwert mit? Alles okay? Du hast mein Ohr abgehauen. Ja, dank Gott sei Dank, Jesus hat alles wieder gut gemacht. Aber, also er hat alles beobachtet natürlich. Wie wir leben, beeinflusst, ob wir für Jesus reden können oder nicht. Ich bin mir sicher, dass wenn Petrus Malchus später begegnet hätte, dann hätte er sich bei ihm entschuldigt. Und hätte das, aber ob der Malchus bereit gewesen wäre, auf ihn zu hören, wer weiß das. Der Punkt ist, wenn wir weise wandeln, Menschen beobachten unser Leben. Wenn wir Menschen verletzen, wenn wir Menschen schlecht behandeln und dann meinen, okay, aber trotzdem werde ich von Jesus erzählen. Das funktioniert so nicht. Die werden uns überhaupt kein Vertrauen schenken. Wenn wir aber so leben wie unser Herr Jesus, dann wird der Herr auch uns verwenden können. Reine Gefäße ihm zur Ehre. Einmal hat jemand das Folgendes gesagt, gibt eine Anklage und diese Anklage lautet, du bist ein bibeltreuer Nachfolger Jesu. Du wirst angeklagt, wirst vor Gericht gestellt. Gibt es genug Beweismaterial, damit du schuldig gesprochen wirst? Die Nachbarn werden gefragt, die Arbeitskollegen werden gefragt, die Familie wird gefragt. Wie verhält er sich? Nicht nur, was sagt er? Wie verhält sie sich? Nicht nur, was sie behauptet, sondern was tut sie wirklich? Wie lebt sie wirklich? Wie lebt er wirklich? Können wir ihm schuldig sprechen? Oder ist das nur Schein? Interessante Frage, oder? Weil einer hat es auch so gesagt, das, was ich tue, wenn ich ganz alleine bin, wenn sonst niemand zuschaut, oder wenn ich glaube, ich bin in meinem vertrauten Umgebung und ich darf machen, was ich eigentlich wirklich will, das ist, wer ich tatsächlich bin. Nicht das, was ich tue, wenn andere Leute zuschauen. Sondern wer bin ich, wenn ich ganz alleine bin? Wenn ich glaube, ich schaffe es, das zu sagen, das zu tun, was ich wirklich sagen und tun möchte. Das ist, was in meinem Herzen wirklich steckt. So, erster Punkt. Ein weiser Wandel ist extrem wichtig. Ein weiser Wandel wird gesehen. Es ist ein tägliches Leben. Es bringt Aufmerksamkeit auf den Herrn oder es kann auch den Herrn natürlich entehren. Es ist ein tägliches Leben und es wird erkennbar, soll erkennbar weise sein. Das ist, entspricht wahre Weisheit, weil Menschen dein Leben beobachten. Die Fülle des Herrn gibt dir das. Und das wird sich dann auch in deine Worte dann auch zeigen, durch deine Worte. Gnädige Worte widerspiegeln einen gnädigen Gott. Wenn du die Fülle Jesu selbst verstanden hast und wie in Kapitel 2 steht, du hast verstanden, Vers 14, dass die gegen dich gerichtete Schuldschrift wurde ausgelöscht wegen Jesus und du hast Gnade bekommen. Diese Gnade dann gibst du gerne an andere Leute weiter. Und wie tun wir das? Natürlich, wie wir reden. Widerspiegeln seiner Gnade wie? Unsere Worte sollen stets eine positive Wirkung haben. Weil die Stelle sagt, hier, eure Worte sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Salz in diesem Zusammenhang hat folgende bildliche Bedeutung. Es wirkt. Salz hat immer irgendeine Wirkung, wenn es guter Salz ist. Es hat eine Wirkung. Wie gesagt, wir essen sehr gerne und nützen Salz für verschiedene Dinge, wenn wir essen. Das ist ja gut so. Unsere Worte sollen eine positive Wirkung immer haben. Es heißt alle Zeit. Euer Wort sei allerzeit in Gnade. Was du sagst, soll immer gnädige Züge haben. Eine gnädige Wirkung haben. Und vergessen wir nicht, dass Gnade heißt im Kern, also, wenn man es einfach betrachtet, Wohlwollen. Ich möchte das Beste für dich. Es ist eine befähigende Liebe, die dir was gibt, das dir nicht zusteht, um dir zu helfen. Ich zeige dir Gnade. Das ist die Gnade des Herrn. Es soll alle Zeit sein. Man könnte es so sagen. Wohlwollende Befähigung, anderen Menschen zu dienen und zu helfen, auch wenn sie die Hölle verdient haben. Und das ist der Punkt, oder? Wann ist es, dass unsere Worte nicht gnädig sind? Meistens, weil irgendjemand irgendwas gesagt oder getan hat, das uns verletzt oder das uns nicht passt, das nicht in Ordnung war. Und wir denken, jetzt kriegst du, was du verdient hast. Jetzt kriegst du von mir ein Ohrwatschen mit meinem Mund. Oder? Das ist so, oder? Das ist, was wir tun. Ja, mit meinem Hand würde ich es nie machen, aber mit meiner Zunge jederzeit. Weil wenn ich nur einmal Hand tue, dann würden sie mich wahrscheinlich verhaften. Heute in der Früh, das ist traurig, da gab es in irgendeinem Autobus in Wien ein 26-jähriges Mädchen, das stand in der Zeit im Internet, in der ORF-Zeitung, 26-jähriges Mädchen kam in einem Wortgefecht mit anderen Busmitfahrer wegen Maske tragen oder nicht Maske tragen. Und diese Auseinandersetzung ist so heftig geworden, dass die Polizei hinfahren kommen musste und dieses 26-jährige Mädchen verhaften mussten. Stell dir vor, wegen einer Maske tragen. Also ich mag das auch nicht. Wir mussten diese Woche in den verschiedenen Öffis ständig Maske tragen und schwer, du kriegst keine Luft, aber wenn du Christ bist und du bist bereit für die Maske verhaftet zu werden, also eine nicht tragende Maske, verstehst du, was ich meine? Da sind wir in einem Bereich, wo man sagt, okay, wie kann ich jetzt von Jesus reden? Wie wird die Welt, die Ungläubigen, mich betrachten und sagen, wow, weißt du, der hat einen Frieden in seinem Herzen, eine Freude in seinem Herzen, mit oder ohne Maske. Moment, nein, der hat eigentlich so gekämpft und geschrien und weißt du, das geht nicht. Das ist, was sagen wir mit unseren Worten, wenn wir gerade Schwierigkeiten erleben, etwas nicht mögen? Salz in der Auge ist nicht zu empfehlen, oder? Es muss eine gewisse Mischung haben, wo es vielleicht hilfreich sein könnte, aber ich glaube nicht, dass du nicht jetzt, gib mir Salz in der Auge, ja. Tut gut. Wir wollen tatsächlich Worte haben, die eine gnädige, positive Wirkung haben. Wenn andere Leute sogar etwas Schlimmes tun, dass wir nicht Böses mit Bösem bekämpfen, sondern das, was böse ist, mit dem, was gut ist, bekämpfen. Gnädig sein. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Mit Salz gewürzt. Salz hat eine Wirkung. Es kann eben einen guten Geschmack bringen, wenn es nicht zu viel ist. Wenn es viel zu viel ist, dann ist es negativ. Es hat eine reinigende Wirkung. Salz hat eine präservierende Wirkung. So soll unser Wort, unsere Sprache sein. Es präserviert das, was gut ist, stärkt das, was eigentlich rein ist und reinigt auch, stellt das, was richtig ist, wieder gut und bringt einen guten Geschmack. Man hat eine Freude daran. Ich möchte hier auch ganz kurz den Gegenteil ansprechen. Weil, überleg dir mal, auch in der Welt, die Welt versteht auch, was schlechte Sprache ist. Nicht nur das mit Zorn und Hass und so, aber ja, Toilettensprache. Was ist es, wenn Menschen in der Welt schimpfen, wenn sie jetzt Witze reißen und Jesus ist nicht im Mittelpunkt? Was ist es, worüber machen sie sich oft lustig durch ihr Wortwahl? Toilettensprache ist natürlich da jede Menge verschiedene Worte, die mit der Toilette verbunden sind, kommen einfach vor, ist lustig. Unzuchtsprache, Sprache, das mit irgendwelche unzüchtige sexuelle Sünden verbunden sind, oder intime Bereiche des Körpers oder des Lebens, und sie machen sich lustig darüber, obwohl eigentlich diese Dinge nicht vom Herrn so gedacht sind. Würde Herr Jesus so reden? Solche Worte in seinen Mund nehmen und Witze reißen und solche Körperteile halt lustig machen drüber? Ist das etwas, das Jesus sagen würde, ja, so habe ich es eigentlich gemeint, das ist, was es bedeutet, dass deine Worte mit Gnade, alle zwei mit Gnade sind und mit Salz gesalzen sind? Oder denkt darüber nach, Sprache der Verdammnis. Wie oft wird das Wort Hölle verwendet oder verdammt verwendet? Woher kommen diese Worte? Wovon reden wir hier? Was ist das eigentlich? Können wir das einfach so nebenbei erwähnen, um irgendein Rufzeichen dahin zu setzen, um irgendetwas zu betonen, ohne uns selbst vor Gott zu versündigen? Gott und Jesus hat kein einziges Mal Verdammnis oder die Hölle als irgendein Rufzeichen, Betonungswort verwendet. Ganz im Gegenteil, er hat mit voller Überzeugung stark davor gewarnt. Diese Dinge sind real. Diese Dinge sind echt. Lasst das nicht etwas sein, das ihr so verwendet, als ob es ein Märchen wäre und nicht real wäre. Ich wünsche mir niemanden, dass niemand in der Hölle kommen muss. Dass niemand verdammt wird. Dass nichts verdammt wird. Diese Worte gehören nicht in unserem Alltagssprache und schon gar nicht die Namen unseres Herrn. Wie oft wird sogar Gottes Name, oh Heiliger, oder? Und mein lieber Vater im Himmel und gnädiger Gott, sagt man das so? Nein, das reißt man einfach den Namen Gottes raus, als ob er irgendein nebensächlicher Wesen wäre. Als Rufzeichen. Oh, ich bin überrascht. Oh, mein! Ja, aber wer ist dein Gott? Wofür leben wir? Liebe Geschwister, lass uns nicht nur merken, okay, ich soll nicht zornig, ich soll gnädig, sondern lass uns wirklich fest dafür entscheiden, was aus meinem Mund herauskommt, wird Jesus ehren. So würde er auch reden. Wenn ich einen Witz reiße, und ich glaube, Gott hat Humor, schau die Tierwelt an. Es gibt humorvolle Tiere, wo du denkst, das ist ja lustig. Wer hat dieses Tier jetzt geschaffen? Na Gott! Er zeigt uns, er kann wunderschöne Dinge, er kann auch Witze reißen. Also das ist kein Problem, aber es ist immer rein. Es ist immer heilig. Es ist immer erbauend. So keine Toilettensprache. Passen wir hier wirklich sehr, sehr auf. Epheser 4, Vers 29 sagt, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Passen wir auf. Was haben wir gehört oder gelesen in Kolosser 3, 17? Was immer ihr tut in Wort, alles im Namen des Herrn Jesus. Sprechen wir so, wie der Herr das möchte. Und zum Schluss heute, deine Rede soll richtig und passend auf jeden Einzelnen zugeschnitten sein. So, wenn du mit Menschen redest und du führst eine weise Lebenswandel, dann merkst du und überlegst dir, mit wem rede ich jetzt hier? Rede ich mit jemandem, der sehr hoch religiös ist, in eine religiöse Richtung, wie der Herr Jesus damals mit Nikodemus gesprochen hat? Oder rede ich jetzt mit einer Frau oder einem Mensch, der tief in der Sünde lebt und steckt und glaubt, sie ist nicht mehr oder es gibt keine Hilfe mehr für diese Person? Oder mit einer Gruppe von Menschen, die sich zusammengeschlossen haben, ihr kleine Clique gebildet haben und glauben, sie wären besser als alle anderen? Oder der reiche Jüngling, der sagt, du, was soll ich tun, um ewiges Leben zu haben? Aber eigentlich, er hat Götzen in seinem Leben. Er tut äußerlich, als ob er Jesus nachfolgen will, aber seine Götzen aufgeben, um Jesus tatsächlich nachzufolgen, das steht nicht. Dafür ist er nicht bereit. Jede einzelne Person hat einen Hintergrund. Jesus kannte alle diese Hintergründe. Und Jesus sprach mit jedem Einzelnen anders. Vergleich das mal, wie er mit der Samariterin gesprochen hat im Vergleich zu Nikodemus. Bei Nikodemus, seine erste Richtung war, du musst von Neuem geboren werden. Er sagt nicht, schön, dass du mir als vom Herrn betrachtest, dass ich von oben herabkomme, das ist nett, ich danke dir. Nein, Nikodemus sagt, wir wissen, wo du herkommst, Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Direkt, boom. Du vertraust in deine Werke, das bringt gar nichts. Bei der Samariterin, könntest du mir was zu trinken geben? Könntest du mir helfen? Das hat der Nikodemus nicht gesagt. Du, Nikodemus, weißt du, die anderen Pharisäern, die geben mir so ein Problem. Die machen mir richtige Sorgen. Kannst du mir ein bisschen unterstützen? Das hat der Nikodemus nicht gefragt. Er schaut ihm direkt, du musst von Neuem geboren werden. Und bei der Samariterin, du musst mal neu denken. Kannst du mir helfen? Ich habe so eine Wertschätzung für dich, dass ich bereit bin, dass du mir hilfst. Wow. Weißt du, er weckt Neugier. Und dann zum Schluss eben, hol deinen Mann, ich habe keinen Mann, stimmt, und so weiter, bis sie dann wirklich gläubig wird. Sie erkennt ihre Sünde, sie erkennt Jesus als den Messias an und sie glaubt. Unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Vorgangsweisen. Lies mal Matthäus 23, wenn du wissen willst, wie Jesus mit den Pharisäern gesprochen hat. Und überleg dir, er sprach diese Dinge und da waren Pharisäer vor ihm. Die haben das gehört. Und er tadelt sie direkt. Er versucht sie wach zu rütteln durch direkte, verurteilende Worte. Wie reden wir mit Menschen? Sind wir bereit, wie die Stelle hier sagt, dass euer Wort sei allerzeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jeden Einzelnen antworten sollt. Das ist unser Ziel, dass wir das tun. 1. Petrus 3, Vers 15 sagt, seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Sei bereit. Wie können wir bereit sein? Indem wir tun, was im Kolosserbrief steht. Wort Christi wohnt reichlich in uns. Wir genießen die Fülle Christi. Wir haben ein gesundes Gebetsleben. Wir pflegen unsere Beziehungen in der Familie, in der Ehe, in der Arbeit. Wir folgen Jesus nach und dann begegnen wir Otto Österreicher, haben ein bisschen mehr Kontakt, lernen ihn auch besser kennen. Er beobachtet unser Leben, er sieht, was in uns los ist oder sie sieht, was in uns los ist und dann fangen die Fragen an. Und was tust du? Du sagst nicht, ja, du sollst dich taufen lassen, alles in Ordnung. Nein, du sollst Jesus kennenlernen. Ja, du sollst zur Gemeinde kommen, das ist alles, was du brauchst. Nein, du brauchst Vergebung. Der Grund, warum ich so viel Freude habe, ist, weil ich weiß, mir wurde alle meine Sünden vergeben. Ich bin gerecht in Christus Jesus, weil er meine Hoffnung ist, weil er lebt. Ich beuge meinen Knie vor Jesus Christus jeden Tag mit Freude. Und einen besseren Herrn gibt's nicht. So können wir Antwort geben, weil wir das selbst nicht nur in der Theorie, in unserem Kopf kennen, sondern in unserem Herzen genießen. Diese evangelistische Wirkung der Fülle Jesu ist das, was der Herr in uns bewirken möchte, als Botschafter des Herrn. Was für eine Freude, was für eine Gnade. Lesen wir es gemeinsam noch einmal, alle zusammen. Kolosser 3, Vers 17. Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Ich schließe mit einer Geschichte ab. Ein Bruder, der jetzt schon in Pension ist in den Vereinigten Staaten, den ich in meiner jugendlichen Zeiten kennen durfte, Charlie Ellis, der war der Mann in meiner Schule, es war eine christliche Schule, der sprudelte von Freude im Herrn. Es war richtig Spaß, mit ihm zusammen zu sein. Er hat auch so einen komischen Humor. Sein Humor war besser als mein Humor. Das verlangt nicht viel, aber es war wirklich einfach immer schön, mit ihm zu sein. Er war voller Freude. Und mein Eindruck von Charlie Ellis war, er ist auf den richtigen Weg. Da war in der gleichen Schule aber ein anderer Lehrer, den Namen werde ich nicht erwähnen. Der war mein Basketball-Trainer. Und als ich 12 war und wir auf ein Turnier hätten fahren können, hat er mir gesagt, du Stan, ich weiß, dieses Turnier ist eigentlich ab 13, aber du darfst eh mitfahren. Wir werden dich einfach als 13 halt anmelden. Und ich in meiner jungen Dummheit war begeistert. Oh, ich darf mitfahren, super, cool. Ich habe meinem Papa erzählt, ja, Papa, ich darf eh mitfahren. Ich will mich einfach als 13 anmelden. So total, ohne nachzudenken. Was glaubt ihr, mein Papa dann dazu gedacht? Mein Vater war nicht begeistert. Hier in einer christlichen Schule wird mein Sohn beigebracht, wenn es dir nicht passt, ändere einfach die Daten, damit du kriegst, was du willst. Wo ist Jesus hier im Bild? Boah, das war dann von meinem Vater eine klare Lektion, oder? Es dreht sich auch, wenn es ums Basketball geht, spielen geht, es dreht sich um das Zeugnis des Herrn, es dreht sich um Jesus. Wir lügen nicht, um ein Turnier beiwohnen zu können, wo wir eigentlich nicht hingehören. Charlie Ellis war ganz im Gegenteil, der war einer, der hat wirklich Jesus geehrt in allem, was er getan hat. Sowas hätte er nie gemacht. Und ich habe diese zwei Bilder in meinem Kopf. Verstehst du, was ich meine? Von meiner Jugend. Und ich denke mir, welcher hat jetzt für die Ewigkeit was erreicht? Basketballpokal gewinnen, auch ein 9. Platz Fußballpokal gewinnen oder was auch immer, ist, weißt du, was wird das für Ewigkeit, für Bedeutung haben, außer dass man einander erbaut und Jesus im Mittelpunkt hat. Und wenn Jesus im Mittelpunkt ist und man einander erbaut, dann ist sogar 9. Platz besser als 1. Platz. Ist tatsächlich so. Und wenn ich zu Hause bleiben muss, weil ich ehrlich bin, ist das besser, als dass ich daran teilnehmen kann und unehrlich bin. Ich will lieber Christus ähnlich handeln als Satan ähnlich. Wer ist der Lügner? Nicht Jesus. Jesus sagte, das ist das Wesen von Satan. So, in allen diesen Sachen, liebe Geschwister, die kleinen Sachen sind da, wo es wirklich gezeigt wird, wo unsere Loyalität tatsächlich steht. Sind nicht die großen Sachen. Keiner von euch wird, glaube ich, jemals eine Bank berauben. Ich glaube das nicht. Wenn ihr das vorhabt, bitte redet mit mir nachher. Keiner von euch, glaube ich, wird irgendjemals irgendeinen Riesenbetrug angehen. Wo ist es, wo wir zu kämpfen haben? Es sind die kleinen Dinge. Bitte sag nicht in deinem Herzen, das ist egal. Alles zur Ehre des Herrn. Ein weiser Wandel. Worte, die gnädig sind, mit Salz gesalzen. Alles zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus, der uns die Fülle des Lebens gibt. So genießt du deine Beziehung mit dem Herrn in der Fülle. Wenn du heute hier sitzt und zuhörst und sagst, das klingt alles so fremd, ich verstehe nicht ganz, was das Ganze ist mit Jesus, an ihn glauben und ihn vertrauen und was ist das genau? Warum reden Sie so viel über diesen Jesus, der auch jetzt auferstanden ist? Und was soll ich jetzt tun genau? Die Antwort darauf ist, Jesus, vertrauen. Jesus persönlich kennenlernen. Wenn du Fragen hast dazu, rede mit jemandem. Komm zu mir. Oder rede mit jemandem anders in der Gemeinde. Und sag, weißt du, ich glaube, ich verstehe das nicht ganz. Diese Frage, diese Sache, neu geworden, neu geboren in Jesus Christus. Wie funktioniert das? Was ist das genau? Der Herr wird dir zunehmend, Schritt für Schritt durch sein lebendiges Wort, alles klar machen. Nur du musst bereit sein, ein offenes Herz dafür zu haben und zuzuhören. Lass Gott in deinem Leben wirken. Wenn du da bist und du sagst, ja, ich kenne Jesus, preis dem Herrn, dann geh nicht nach Hause entmutigt. Geh nicht nach Hause und schau auf alle deine Fehler. Also, weißt du, wir alle haben viele, okay? Geh nach Hause, lass dich vom Herrn erbauen und sag, okay, Herr, vergib mir da, wo ich falsch gehandelt habe. Reinige du mich auch hier. 1. Johannes 1, Vers 9. Er vergibt, er reinigt. Aber dann, Herr, gib mir den Glauben und diese innerliche Kraft durch deine Gnade, jetzt tatsächlich anders zu leben, anders zu handeln. Keine Ausreden mehr. Null Ausreden. Ich übernehme die Verantwortung in Christus. Und er gibt mir die Kraft. Und ich werde das Tag für Tag ihm zur Ehre angehen. Warum? Die Zeit ist kurz. Die Zeit ist kurz. Ich will die Zeit nicht.